boah, man darf ja gar nichts mehr sagen. Mhm. Und oh, nee, da spreche ich lieber gar nicht erst mit, da bringe ich mich gar nicht erst ein, weil ich Angst habe, was Falsches zu sagen oder Angst habe, was Falsches zu fragen. Und dann ziehen sich diese Leute zurück aus diesen Dialogen.
Das ist auch was mich extrem verletzt hat damals. Leute trauen sich immer noch nicht, das zu sagen, in ihren Familienkreisen, in ihren Umfeldern, auf der Arbeit. Es kann immer noch nicht offen gelebt werden an allen Stellen.
Also wie oft man sich da dann quasi auch verbietet, liebevoll und zärtlich irgendwie auch mit Freunden oder Freundinnen zu sein, weil es dann womöglich angenommen wird, dass da zu viel Liebe entstehen könnte.
Da stehen zwei Frauen, die knutschen wie ein heterosexuelles Paar zwei Straßen weiter und vor denen würde sich nie jemand hinstellen und sich das anschauen.
Dass es da sicher viele Leute auch da draußen gibt, die vielleicht auch solche Gefühle haben und nicht genau wissen so, oder sich vielleicht auch mutlos fühlen. Mhm. Von daher, was hat dir geholfen? Willkommen zurück. Ich bin Raphael.
Ich bin Emma.
Und das ist Vorwärtsfallen, der Podcast, in dem wir uns in die kleinen Geschichten des Alltags, aber auch die großen Fragen des Lebens stürzen.
Wo bewegt uns Kunst, Kultur und das ganz eigene kreative Schaffen?
Was lässt uns nicht los?
Wie wollen wir leben und was hilft uns dabei?
Fallen ist hier jedenfalls erlaubt, denn wir stehen auch gemeinsam wieder auf. Hey Emma.
Hello.
Wie cool.
Ja, ich bin heute ganz aufgeregt irgendwie. Freue ich mich voll, aufzunehmen.
Ich mich auch.
Ja.
Es ist ja jetzt auch so, wir nehmen ja immer so ein bisschen zeitversetzt auf. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen diese Euphorie, dass der Podcast jetzt endlich gedroppt ist.
Ja,
zum
das
Zeitpunkt dieser Aufnahme.
Das stimmt, das ist für die Transparenz ist die erste Folge, die wir aufnehmen.
Mit Release. Draußen sein.
Mit draußen sein. Ungefähr so.
Voll.
Ja,
voll.
Also schon exciting. Jetzt, wo man weiß, dass es Leute auch hören.
Ja, total, total. Also es ist ja so ein bisschen so, wir haben ja immer diesen Dialog zwischeneinander.
Ja.
Und dass jetzt quasi so die Leute so mit am Tisch sind.
Total.
Ne? Und jetzt so man immer mal wieder aus den einen oder anderen Ecken hört irgendwie, dass Leute jetzt tatsächlich mal über Werte mit uns nachdenken und da so ein bisschen auch mit in die Selbstreflexion gehen.
Total, ja, aufregend.
Total aufregend.
Es ist auch, finde ich, sehr nah, also durch dieses Medium, dass wir persönlich sprechen. Mhm. Also ich finde gerade so im Kontrast zu dem, wie ich sonst immer mit Sachen rausgegangen bin, ist es so sehr, das sind wir. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ja, total.
Das macht es, glaube ich, super spannend.
Persönlichen Anekdoten zum Beispiel oder so. Das ist dann natürlich auch nochmal was anderes als auch so dieses Metier, in dem man sich dann womöglich einfach auch schon inzwischen wohlfühlt.
Mhm.
Also so zum Beispiel das geschriebene Wort und wie sehr man das ja auch kuratieren kann für sich selber.
Ja.
Ist sowas, das ist halt schon meine Comfortzone inzwischen.
Genau,
und da ist es mega cool, hier jetzt mal so.
Ja. Einen neuen kleinen Space zu basteln.
Ja, vorwärts zu fallen, raus in die, raus aus der Komfortzone auch ein bisschen.
Total. Cooli. Dann nehmen wir mit dem Spirit jetzt mal die neue Folge auf, würde ich sagen.
Ja, nehmen wir den Spirit mit. ja, wir wollen ja heute so ein bisschen über das Thema queeres Leben sprechen.
Mhm.
Und ich habe mir auch mal so überlegt, also gerade Leute, die jetzt vielleicht auch so den Titel der Folge gelesen haben und so das Gefühl haben, okay, das höre ich mir an, aber irgendwie habe ich damit überhaupt gar keine Berührungspunkte. Ja, oder es betrifft mich auch einfach gar nicht so. Diese Leute würde ich jetzt gerne auch irgendwie so ein bisschen abholen, weil ich nämlich das Gefühl habe, dass es schon auch immer auf etwas zeigt, was uns alle irgendwie betrifft. Also anders sein, Diversität, sich nicht zugehörig fühlen an manchen Punkten im eigenen Leben. Ich glaube, das betrifft uns alle. Ja, und ich fand den Gedanken ganz cool, gerade wenn jetzt die Leute sozusagen virtuell so ein bisschen mitdenken und mit Teil des Dialogs sind, dass es da ja auch immer diese Leute gibt, die so ein bisschen resignieren inzwischen.
Mhm.
Also was ich immer öfter höre, wenn es so ums Thema Vielfalt, Toleranz geht oder auch Gendern, ist ja auch so eine ganz eigene Debatte für sich. Aber dass da viele Leute, von denen ich das auch nicht gedacht hätte, sagen, boah, man darf ja gar nichts mehr sagen.
Mhm.
Und oh, nee, da spreche ich lieber gar nicht erst mit, da bringe ich mich gar nicht erst ein. weil ich Angst habe, was Falsches zu sagen oder Angst habe, was Falsches zu fragen oder so. Und dann ziehen sich diese Leute zurück aus diesen Dialogen und ihre Meinungen womöglich verhärten sich auch noch oder Vorurteile verhärten sich auch noch. Und das finde ich so schade.
Ja.
Und deshalb würde ich diese Leute gerne irgendwie auch ein bisschen mit ins Boot holen, gerade jetzt am Anfang.
Total. Ich glaube, dass Dialog an der Stelle das Allerwichtigste ist. Also, dass der Austausch immer dynamisch bleibt und von allen Seiten ganz offen und wertfrei irgendwie, damit man irgendwie zusammenleben kann. Und ich glaube, deswegen stimme ich dir da total zu, dass es ein Thema ist, was eigentlich alle betrifft. Nicht nur, weil man sich vielleicht in anderen Bereichen auch irgendwie anders fühlt oder so, sondern oder auf Diversität bezogen auf sich selbst, sondern auch, um sein Umfeld zu verstehen oder um Gesellschaft zu leben. Und ich finde, da ist auch einfach total wichtig, mal sich irgendwie eine andere Perspektive anzuschauen.
Total.
Und deswegen ist es, finde ich, so ein wichtiges Thema, das jederzeit alle betreffen sollte. Ja, ob man da jetzt ganz tief drin steckt schon sowieso und sich vielleicht und vielleicht mit einer gewissen Verletztheit oder mit irgendwie Wunden umgehen muss oder ob es was ist, was einen im ersten Augenblick gar nicht betrifft, weil man das so gar nicht empfindet, finde ich es irgendwie wichtig, auch mal das Gegenüber zu betrachten oder so.
Genau. Total, total. Und ich glaube auch, dass jemand, der da so eine Resignation empfindet und irgendwie, also du hast auch von Verletztheit gesprochen oder so, dass ich finde, dass es ja gar nicht so sehr darum geht, immer alles richtig zu machen im Austausch miteinander oder so. Und gerade Leute, die irgendwie Angst haben, in den Dialog zu gehen mit jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel jemand, der eine Transidentität hat oder jemand, der nicht binär ist oder oder jemand, der homosexuell ist oder so. Und dass, wenn jemand so jemanden gar nicht in seinem Umfeld hat, zum Beispiel, und da jetzt zum Beispiel in diesen Erstkontakt mit so jemandem kommt, sei es auf der Arbeit oder sonst wo, und das Gefühl hat, oh nee, mit diesem jemand fange ich jetzt gar kein Gespräch über dieses Thema an, weil ich so das mir so fern ist und ich immer mehr in den Medien höre, dass man dadurch auf die richtige Sprache achten muss, die richtigen Pronomen, gendern, dies, das, ja, dass so jemand womöglich Angst hat, dann so ein Gespräch anzufangen. Und da würde ich halt einfach als allererstes mal vorausschicken, so dass, wie man so ein Gespräch anfängt, gibt einem ganz, ganz viel Freiheit, wenn man einfach sagt, hey, du, ich achte deine Menschlichkeit, deine Lebensrealität und bin total interessiert an dem, wie dein Leben so gestaltet ist, aber bin dem Ganzen auch sehr fern und es könnte deshalb sein, dass ich Sachen sage oder dass ich Sachen frage, die dich womöglich verletzen könnten.
Ja.
Und dann weis mich bitte darauf hin, ich möchte lernen.
Total.
So. Dass das so die Grundhaltung einfach ist.
Genau.
Und dass das reicht.
Ja.
Dass man nicht Wissen haben muss.
Überhaupt
dass,
nicht.
Wie gesagt, dass man da total unwissend sein darf.
Dafür ist der Austausch ja auch da, ne? Und ich glaube, das Allerwichtigste, also was du meinst, ist, dass man sich einfach auf Augenhöhe begegnet. Und solange Respekt da ist und man irgendwie miteinander sprechen kann, ist das die Basis, um ein gutes Gespräch zu führen oder Sachen kennenzulernen oder ja, oder auch nicht nur kennenzulernen, sondern auch zu lernen, eine andere Perspektive zu betrachten. Aber das muss halt alles immer auf Augenhöhe passieren. Voll. Ist aber irgendwas, wo ich immer denke, im besten Fall sollte das bei jedem Thema ja so sein. Also
Gesprächskultur.
Es ist Gesprächskultur.
Debattenkultur.
Sollte eigentlich immer mit viel Respekt und mit einem offenen Ohr für das Gegenüber sein, auch wenn man vielleicht Werte oder Meinungen oder so nicht teilt. Aber man sollte immer respektieren, was andere sagen und denken und das erstmal so hinnehmen, auch wenn man dem vielleicht nicht folgen kann oder da halt eben noch kein Wissen hat, genau, total.
Ich meine, wir beide identifizieren uns ja quasi auch als queere Menschen sozusagen und sind ja auch quasi in dieser Bubble unterwegs sozusagen. Ja. Und ich fand das ganz spannend, wo ich jetzt auch darüber nachgedacht habe, dass wir jetzt diese Folge machen, hatte ich selber auch dieses Gefühl von, oh Gott, ich will alles richtig machen oder ich will alles richtig benennen oder hatte dann auch so ein Gefühl von, eine Lanze brechen zu müssen für die Leute in der Community und die Leute in der Community und so. Und dann war das plötzlich so aufgeladen, dass so ein Teil von mir auch resigniert hat und gesagt hat, oh Gott, du kannst das gar nicht richtig machen, dann mach's lieber gar nicht.
Ja.
Und da finde ich, ist so diese Ermutigung so wichtig, ey, lass doch in den Dialog gehen, lass doch einfach locker und entspannt darüber sprechen, wenn wir quasi auch so diese Menschlichkeit vorausschicken, dass wir einander zuhören, dass wir offen dafür sind, auch wenn jetzt jemand zum Beispiel etwas hier in dieser Folge hört und irgendwie sagt, boah, das hat mich irgendwie verletzt oder das war nicht, hat nicht meiner Lebensrealität irgendwie entsprochen, wie ihr über meine Art zu leben gesprochen habt oder so, dann sind wir auch offen dafür, dass ihr als HörerInnen uns das auch mitteilt. Ja,
ich glaube, das ist eine Folge,
und
wo
wir Feedback lernen wollen.
Ja, total.
Also,
wo wir uns so sehr über Feedback freuen und wo es ganz wichtig ist, dass wir irgendwie einen Austausch schaffen miteinander.
Voll.
Und finde voll gut, dass du es gerade sagst, weil ich hätte auch gerne noch einen Disclaimer vorweggeschickt, bevor wir jetzt so richtig loslegen.
Ja.
Weil ich finde, es ist so ein persönliches Thema und sowas, was unser Blick, und der kommt halt aus einer Bubble, die schon eine gewisse Aufgeschlossenheit und so mit sich bringt. Ich glaube, ganz wichtig ist auch zu sagen, auch wenn wir jetzt über so Verletzungen und sowas sprechen, ich glaube, dass wir, also oder mir ist es zumindest sehr wichtig zu sagen, dass ich bin sehr privilegiert in dieser Hinsicht aufgewachsen und wir wohnen in einem Land, in dem das alles sehr auf einem hohen Level toleriert wird, im Gesamtbild, natürlich an ganz vielen Stellen überhaupt nicht und so, aber ich glaube, das ist mir ganz wichtig zu sagen, dass das, was meine Verletzungen sind, überhaupt nicht vergleichbar ist mit einer Verletzung in Ländern, in denen Leute verfolgt und verhaftet und auch zur Todesstrafe verurteilt werden, noch immer. Und ich glaube, das war mir auch nochmal ganz wichtig, das zu sagen. Das ist natürlich jetzt alles heraus aus einer sehr offenen und einsichtigen Welt, glaube ich.
Ja, und auch privilegiert.
Total,
ne?
Ja.
Also ich finde das auch total gut, dass du das angesprochen hast. Weil ich auch so den Eindruck habe, da ist ja das eine auch oft nicht mit dem anderen vergleichbar. Also das ist dass wir oft hier jetzt auch von sehr subjektiven Erfahrungen sprechen werden, weil wir halt auch einfach Teil dieser Community sind. Auf der anderen Seite, das meinte ich ja auch eben mit dieser Schwere, dass ich natürlich auch an die Leute denke, die eben nicht diese Privilegien haben, die wir jetzt hier haben in diesem Land. Oder wir auch in unseren Familien zum Beispiel. Ja. Also da muss man ja nur ein paar Orte weiter auf irgendein Dorf oder so fahren.
Oder wahrscheinlich nur in eine Nachbarswohnung.
Genau, wo jemand, der auch so lebt wie ich, quasi dafür angefeindet wird oder dafür irgendwie diskriminiert wird oder so. Und dass uns das auf jeden Fall bewusst ist und dass das auch immer Teil davon ist.
Ja.
Aber das hast du ja gerade so.
Ich glaube, das gilt ja eigentlich, gerahmt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, für all unsere Folgen, weil wir immer einen sehr subjektiven Blick auf ein größeres Thema werfen. Aber ich glaube, an dieser Stelle ist es mir nochmal besonders wichtig, weil es so ein sensibles Thema ist.
Genau. Total.
Ja.
Ja, und dann kann man ja direkt mal einsteigen, eigentlich auch so mit unserer Geschichte. Also so ein bisschen auch. Hast du schon mal...
Setz mich nochmal richtig hin.
Emma, bist du schon mal für deine Art zu leben und zu lieben angefeindet worden? Mhm. Und gab es da so einen Punkt, wo du gemerkt hast, ich glaube, das könnte zum Problem werden in dieser Gesellschaft oder so?
Ja, ich finde es krass, weil ich habe schon oft Situationen gehabt, wo ich das gespürt habe. Und ich habe immer versucht, das so ein bisschen wegzudrücken, weil ich dazu auch sagen muss, dass ich...
Vielleicht könnte man auch kurz vorausschicken, so als was identifizierst du dich denn sozusagen?
Also ich bin bisexuell und ich habe mich geoutet, als ich so 17 Jahre alt war, vor meiner Familie und dann so peu à peu in meinem erweiterten Freundeskreis und habe zum Beispiel am Anfang ganz bewusst so Schule ausgeklammert und habe dieses Thema erst so später mitgenommen und habe auch, seitdem ich 17 bin, in einer lesbischen Beziehung gelebt, bin damit auch recht offen umgegangen und am Anfang halt noch nicht so. Und mir fällt es immer wieder auf, dass es Situationen gibt, die mich sehr verletzen, weil Leute irgendwie Vorurteile mit sich bringen oder das als so etwas sehr Exotisches betrachten oder so. Und es ist manchmal so subtil, dass ich versuche, das irgendwie wegzustecken, aber mich das natürlich tief trifft. So. Und ich versuche das irgendwie, ich habe mir von Anfang an irgendwie so gedacht, als ich mit mir selbst damit so umgegangen bin und so mich selbst da irgendwie erfahren und erlebt habe, ich will damit so offen und so natürlich wie möglich umgehen. Ich will da gar nicht so eine was Spezielles draus machen, weil ich möchte, dass es einfach ganz normal behandelt wird. Ja. Und ich glaube, das ist mein Problem manchmal, warum ich dann verletzt bin, weil es dann von vielen Seiten nicht normal behandelt wird oder als etwas Spezielles herausgestellt wird. Mhm. Da gab es schon auf jeden Fall Situationen, die mich sehr verletzt haben. Das sind manchmal Kommentare von männlichen Dates zum Beispiel, also Fragen oder Kommentare, die einfach extrem grenzüberschreitend sind, meiner Meinung nach.
Was so?
Also so sexuelle Fragen, so was, ob ich das jetzt geil fände, weil ich ja sonst auch Frauen mit Frauen schlafe oder ob ich jetzt Bock auf eine Frau habe. Also wirklich so ganz primitive, komische Fragen. Habe ich im Dating viel erlebt auf jeden Fall.
Okay, und hattest du auch den Eindruck, dass es dann mehr so, so eine Sensationsgeilheit genau, in dem Moment eher war als ein ehrliches Interesse an dir und deiner Sexualität, sondern eher, dass das ja auch oft so ist, dass Heteromänner diese lesbische Geschichte ganz interessant finden und so. Dass es dann eher so zur eigenen Unterhaltung in dem Moment eher dient als einem ehrlichen Interesse an dir. So.
Genau, auch von Männern, die jetzt oder von männlich gelesenen Personen, die mich so kennengelernt haben, wo es dann irgendwann zum Thema wurde und die es halt super spannend fanden, aber so ein bisschen zu spannend, weißt du, was ich meine? Mhm. Nicht so, ah cool oder so, sondern das so besonders herausgestellt haben. Und das sind Momente, die mich treffen. Und dann gibt es natürlich auch so Sachen wie, also mir fällt immer wieder eine Situation ein, da war ich auf einer Silvesterparty mit einer Freundin von mir und sie hatte ein Date auf der Party getroffen und es war ein Typ, also ein Mann und er meinte so, ja, ich habe auch noch einen Kumpel und dann, den könntest du kennenlernen. Also es ging irgendwie so und ich hatte zu dem Zeitpunkt eine Freundin und dann hatte meine Freundin, mit der ich da war, ihm das so gesagt und dann hat er mich so angeguckt von oben bis unten, meinte, ja, das sieht man auch, hätte ich mir auch gleich denken können. Und solche Sachen sind natürlich dann noch viel offensiver.
Ja.
Und auch solche Momente habe ich in der Vergangenheit echt oft versucht, einfach runterzuschlucken. Und das meine ich mit, ich habe viele Situationen gehabt, die so waren, die so subtil sind. Also mal mehr und mal weniger subtil. Ich habe auch schon Wohnungsbesichtigungen gehabt, wo das blöd kommentiert worden ist, weil ich eine Partnerin hatte. Oder beim Sport oder so. Also so Situationen, wo es einfach kommentiert worden ist. Ganz im Grundsatz habe ich, glaube ich, extrem Glück mit meinem Umfeld und so, wie ich auch groß geworden bin, weil ich immer so akzeptiert worden bin mit all dem, wie ich bin und mit was ich so mitgebracht habe. Da habe ich zum Beispiel enorm Glück und deswegen war mir das eben auch so wichtig, das zu sagen, dass meine Familie zum Beispiel nur positiv und ganz offen und wohlgesonnen mir gegenüber darauf reagiert hat und das bis hin zu meiner Uroma damals, die also im Krieg groß geworden ist und so und damit eigentlich überhaupt keine Berührungspunkte hat, die meine erste Freundin alle so abgöttisch geliebt haben und mich immer so aufgenommen haben, wie ich bin. Und dafür bin ich extrem dankbar. Und deswegen in der Hinsicht habe ich, glaube ich, super viel Glück gehabt. Aber ich glaube, kein Mensch, der sich irgendwie als queer definiert oder so oder in dieser Community Fuß fest, hat nicht solche Momente extremer Verletzung. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Ja, ich finde es so spannend, dass du dieses Thema Anderssein jetzt auch so erwähnt hast und dass du oft gesagt hast, dass diese subtilen Kommentare eigentlich so die sind, die manchmal so am meisten auch wehtun, so, weil irgendwie ganz offensive Homophobie oder so, da kann man da kann man sich irgendwie so, das kann man dann so verpacken. Da kann man irgendwie sagen, macht man ein Label drauf, okay, das ist einfach ein homophober, intoleranter Mensch. So. Aber oft sind es ja dann auch Leute, die einem vermeintlich sehr nahe stehen oder Leute im Verwandtenkreis oder so, die wirklich ein wohlwollendes Interesse zeigen und zeigen wollen, dabei aber dann zum Beispiel Vorurteile oder so als gegeben irgendwie betrachten und irgendwie sagen, dann ist man doch immer so und so. Oder,
genau.
Ne,
ja.
Auch so dieses, was du gerade gesagt hast, dieses, dass man an äußeren Merkmalen irgendwie so das innere Gefühlsleben oder die eigene Sexualität oder so meint, benennen zu können oder so.
Ja.
Also ich habe mir dann auch so Sachen anhören müssen, so wie so, ach, du klingst ja gar nicht schwul oder so, ne?
Ja.
Also so Sachen, wo ich so dachte,
What the fuck?
Das ist so.
Ja, total.
Ne? So, das Schlimme ist ja, ich weiß, was gemeint ist irgendwie so und gleichzeitig ist es so, merkt man so richtig, dass darauf so dieses Weltbild dieser Person irgendwie aufbaut und dass das so unheimlich reduziert ist in dem Moment.
Genau, ja, und es wirkt immer so, also es wirkt halt so extrem abwertend, auch wenn es in dem Moment vom Gegenüber vielleicht gar nicht abwertend gemeint ist, ne? Also manchmal denke ich mir so Kommentare wie so, hier ist voll das süße Kleid, aber ach Emma, du trägst bestimmt eh keine Kleider oder so. Mhm. Also sowas, wo ich dann immer so denke, warum machst du das? Also es tut einfach nur weh und es ist so komisch unnötig. Und ich weiß, es ist nicht böse gemeint, aber ich, also.
Ja, und ich finde es so spannend, was du auch eben meintest, dass dann so ein Teufelskreis ja auch kommt. Weil sobald jemand dann so als anders herausgestellt wird, heißt das ja dann automatisch, okay, das ist nicht normal, ne? Und dass, wenn einen das dann eben trifft, weil wir uns ja eigentlich wünschen, dass es normal ist, ne, dass wir einfach auf Augenhöhe Teil dieser Gesellschaft sind irgendwie, dass wenn man eben herausstellt, wie anders wir denn sind, dass das dann verletzt und dass, wenn wir diese Verletzung dann kommunizieren und irgendwie sagen, boah, das hat mich irgendwie verletzt oder so, dass das dann oft die Andersartigkeit in dem Dialog verstärkt.
Noch stärker macht, genau.
Und
ne, deswegen
und
schluckt man es runter oft.
Genau.
Ja, ja.
Und das dann erst recht irgendwie die Leute sagen so, oh, okay, komm, dann machen wir jetzt ein Pflaster drauf und oh, du armer, andersartiger Mensch. Und sich dann eben auch irgendwie gefallen in dieser Rolle so, wir helfen dir jetzt, ne, du exotischer Mensch, so. Und wir wollen aber keine exotischen Menschen sein, sondern Menschen auf Augenhöhe.
Ja, total.
So, ne?
Ja.
Ja. Nee, aber auf jeden Fall um jetzt mal meine Story sozusagen so ein bisschen zu framen, da war es tatsächlich auch am Anfang so, dass, ich fange mal so ein bisschen in der Mitte an einfach.
Mir fällt auch auf, wir haben uns noch nie so richtig darüber unterhalten, oder?
Das finde ich auch so spannend, dass wir dadurch, dass wir ja quasi.
Ich dachte gerade eben auch so, ich weiß es gar nicht, also.
Dass wir Teil dieser Community sind und so selbstverständlich irgendwie auch so miteinander umgehen, dass man das überhaupt gar nicht mal zum Thema gemacht
nicht.
Hat, weil. Eben weil es so normal ist,
weil
wir uns eben nicht als, du exotischer Mensch, erzähl mal davon. So.
Und weil wir uns so ja auch kennengelernt haben. Ne? Also ich finde es immer noch manchmal extrem belastend, dass ich das Leuten sagen muss. Weißt du, dass ich mich immer wieder, als hätte ich so tausendmal Mini-Outings.
Ja,
tausendmal.
Voll.
Also immer, wenn ich jemanden neu kennenlerne, muss ich mich eigentlich nochmal outen. Vielleicht ist es auch bei uns einfach so, weil wir uns so kennengelernt haben. Ich habe dich ja als Date kennengelernt von einem Freund von mir. Deswegen war es dann irgendwie, ist es dann so fertig, weißt du?
Ja.
Da ist alles gut. So. Also man muss nicht nochmal, hey, ich bin Emma, ich bin lesbisch.
Ja,
so.
Ja, voll. Genau, also bei mir war es eben auch so, dass in der Schule, wo ich dann mich geoutet habe, dass dann auch so zum Beispiel Mädels auf mich zugekommen sind und irgendwie sich dann mit mir anfreunden wollten oder so. Und es dann wirklich so dieses Klischee war von so, boah, aber ich, ne, ich will auch einen schwulen besten Freund haben.
Krass,
so.
Ja.
Ne? Das war noch so normal und natürlich war mir das lieber als die Diskriminierung oder die Anfeindung so. Aber es ist genau dieses Subtile, was du sagst, wo ich jetzt heute rückblickend so denke, so, boah, das war auch so ein Othering.
Ja,
das war
total.
Auch so ein in so eine Ecke stellen, boah, du bist so unglaublich anders,
ja.
Dass ich mit dir befreundet sein will. So,
ja,
ne?
Ja, total. Was,
also, weil das, finde ich, ist so das Toxischste eigentlich, so diese gut gemeinten Schritte, ja, weil, auf einen zu,
total.
Die aber leider dann oft aus so einer Haltung herauskommen, wie anders man denn,
ja,
sei.
Es setzt halt so voraus, okay, ich kann jetzt ein Label geben und ich kenne dich jetzt. Also ich weiß jetzt, wer du bist.
Weißt, ja, ja,
das,
genau.
Setzt das, so ein bisschen,
das ist
voraus.
Damit dann auch so.
Und wenn mir jemand sagt, dass er heterosexuell ist, denke ich ja auch nicht, ah, dann weißt du bist heterosexuell, dann weiß ich, wer du bist.
Genau.
Ich weiß alles von dir.
Ich wollte schon immer meinen heterosexuellen Freund haben.
Deswegen hast du das an. Ach so.
Ja, wirklich.
Ich wollte schon immer einen heterosexuellen Freund finden. Finde ich auch gut. Same.
Wirklich. Wie funktioniert das eigentlich bei euch Heteros? Erzählt doch mal.
Ach so, entstehen Babys. Das, ach
doch,
so.
Ihr macht doch alle das Gleiche im Bett, oder?
Langweilig.
Nee, aber genau, das nur mal so zu diesem Thema Othering irgendwie.
Wie alt warst du denn damals in der Schule, als du dich geoutet hast?
Da war ich 18.
Okay.
Und ich habe es ähnlich wie du gehandhabt, dass ich so mit dem inneren Kreis angefangen habe. Also erst bei meiner Familie,
ja.
Dann bei engeren Freundschaften irgendwie und dann irgendwann auch in der Schule. Wobei es da auch eher so ein bisschen so dieses so war, dass ich dann einfach meinen Freunden gesagt habe, es muss nicht mehr geheim gehalten werden.
Ja, ja,
so.
Ja.
Und dann hat es auch irgendwie
die Runde gemacht. Du hast keine
Plakatkampagne
gemacht.
Nee, genau. Und ich bin auch, sage ich mal, in dieser glücklichen Situation, dass von meiner Familie auf jeden Fall da großes Wohlwollen und großes, dass die mich alle nicht anders behandelt haben und eher bestärkt haben, wirklich. Und dass in meinem Familienkreis höchstens mal so Sachen wie kamen wie so, ich weiß da so wenig drüber, ich habe da keine Berührungspunkte mit, deshalb muss ich mich damit erstmal anfreunden, erstmal so ein bisschen mit dem Thema auch beschäftigen, um da irgendwie eine Haltung zu entwickeln irgendwie. Also so, dass auch so Reaktionen da waren, die ich aber auch gut nehmen konnte so. Weil die halt auch immer mit dieser Haltung kamen, so, boah, ne, ich nehme dich so, wie du bist und lieb dich so, wie du bist, aber muss mich selber mit dem Thema erstmal auseinandersetzen, so, weil gerade ist das noch so ein bisschen seltsam für mich einfach.
Ja.
Und das finde ich auch okay.
Total.
Gerade das, was wir jetzt auch so vorausgeschickt haben mit diesem so, es ist total okay, keine Ahnung von einer bestimmten Lebensrealität zu haben, solange eben quasi diese menschliche Augenhöhe und gegeben ist irgendwie.
Ja.
Ja, und da war es eigentlich so, wie gesagt, dass ich da recht viel Glück hatte, so dass ich da auch mit offenen Armen quasi so empfangen wurde, so von meiner Familie und meinem Freundeskreis. Aber natürlich habe ich auch hier und da irgendwie dann mitbekommen, wie zum Beispiel so eine Gruppe von Jungs im Sportunterricht sich dann halt auch so beim Umziehen immer so weggedreht haben oder so in der Umkleide oder dann auch so geredet haben, was ich dann auch über 10 Ecken irgendwie so mitbekommen habe.
Ja.
Dass die so, ja, dass die halt so dann plötzlich so Ängste hatten, ich würde sie plötzlich toll finden oder so.
Das finde ich richtig krass und das, da habe ich auch letztens noch mit einer Freundin drüber gesprochen. Das ist auch was mich extrem verletzt hat damals. Weil mir niemand ins Gesicht gesagt hat, das finde ich furchtbar, irgendwie oder so, ich komme damit nicht klar oder so, aber ich habe schon gespürt, dass manche Leute und gerade Freundinnen sich distanziert haben, weil sie vermeintlich geglaubt hätten, jetzt würde ich auf sie stehen. Und das finde ich, das ist immer noch eine Angst, noch immer in mir heute, dass wenn ich besonders eine besonders enge Beziehung zu einer Frau habe, mit der ich nur befreundet bin, also das ist meine Angst, dass Leute das falsch wahrnehmen oder ich gar nicht bis zu einem gewissen Punkt gehen würde, an den ich als heterosexuelle Frau vielleicht gehen würde. Und meide zum Beispiel Berührungen oder sowas manchmal. Dabei erwische ich mich immer noch, weil ich irgendwie Angst habe davor, dass mich jemand nicht mit mir nicht mehr befreundet sein will oder nicht so eng befreundet sein kann, weil er Angst davor hat. Und das kommt aus diesen Jugendtagen.
Ja.
Weil das, also das, was du mit so Sportkleidern und so beschreibst, ich weiß ganz genau, was du meinst.
Ja.
So dieses, so du spürst einfach,
so,
Leute ziehen sich zurück.
Vor allem, also ich finde, also wie gesagt, wir sind ja so in unserer Bubble und sicher dann auch manchmal so ein bisschen blind für manche Sachen. Aber guck mal, wie schade das eigentlich ist. Also wie oft man sich da dann quasi auch verbietet, irgendwie liebevoll und zärtlich irgendwie auch mit Freunden oder FreundInnen zu sein. einfach aus dieser vergangenen Geschichte heraus, dass man Angst davor haben musste, dass man eben ausgegrenzt wird, weil es dann womöglich angenommen wird, dass da zu viel Liebe entstehen könnte.
Ja.
So, ne? Ich glaube, das ist bei, bei Frauen wahrscheinlich nochmal ein anderes Thema, weil ich das auch so erlebe, dass in weiblichen Freundschaften einfach auch so Zärtlichkeiten und so einfach nach wie vor leider normaler sind als in männlichen Freundschaften zum Beispiel. Also, ne, das ist ja auch gerade so ein bisschen im Umbruch, was ich mega finde. Also, dass ich auch heterosexuelle Bros umarmen können. Bros. Ja, oder dass da auch Zärtlichkeiten ausgetauscht werden können, ohne dass man gleich irgendwie Angst um seine, in Anführungsstrichen, Männlichkeit haben muss. Ja.
Zumindest aber auch in unserer Bubble bricht es ein bisschen auf, muss man, glaube ich, auch dazu sagen. Ja,
voll. Also so in der breiten Masse sicher nicht, aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass auf jeden Fall auch darüber ein Dialog in Gang ist, auch bei heterosexuellen Männern.
Ja, total.
Das meine ich damit.
Fall.
Also, dass so ein bisschen in Frage gestellt wird irgendwie. Ich finde es schade irgendwie, wie gesagt, weil ich glaube halt, dass gerade mit FreundInnen oder so ist man ja dann irgendwie auch mal, dass man mal Nähe austauscht und so, und dass du da immer irgendwie so, womöglich Angst haben musstest. Das bedauere ich richtig.
Ja, ich finde es auch krass. Mir ist es letztens wieder ein bisschen bewusster geworden, weil ich eine Situation habe, wo es mir extrem aufgefallen ist, dass ich mich da gerade einschränke. Und dann dachte ich, krass, das ist wirklich wie so ein, also es zieht sich so ein bisschen durch, dass ich da immer so ein bisschen so einen Schutzmechanismus hochziehe.
Mhm.
Und gerade, weil ich eh jemand bin, der sehr körperlich ist und sehr viel, auch viel sagt, wenn er was gut und schön findet und jemanden gern hat. Also ich also ich kann es gut sagen.
Mhm.
Und ich habe oft Angst, dass ich das zu viel mache bei Freundinnen. Und das ist, finde ich auch echt traurig irgendwie manchmal.
Mhm.
Das sind so Mini-Verletztheiten, die so tief in einem sitzen.
Ja, und ich also auch jetzt in meiner Coming-out-Geschichte, sage ich mal, war das auch tatsächlich oft ein Punkt. Also, dass ich das Gefühl hatte, dass gerade meine männlichen Freundschaften so, dass da auch immer so eine andere Ebene plötzlich dazu gekommen ist. Also, ich hatte da zum Teil wirklich echt coole Erfahrungen. Also, auch zum Beispiel einen Kumpel von mir, der wirklich so eine Kante ist und irgendwie Handball gespielt hat und so und wirklich so, sag ich mal, so der Quarterback unserer Jahrgangsstufe quasi war, dass der so richtig cool und entspannt damit war. Der ist auch dann so in schwulen Clubs mit mir feiern gegangen und hat dann da tatsächlich auch einen Mädel gefunden, mit dem er dann irgendwie zumindest an dem Abend eine gute Zeit hatte. Irgendwie, also es war so, solche Erfahrungen habe ich gemacht, jemanden, der so todesentspannt ist und vermeintlich, ne, wo man so stereotyp gedacht hätte, der hätte da ein Problem mit. Aber dass es eben tatsächlich auch so diese subtilen Sachen waren, dass dann irgendwie Berührungspunkte nicht mehr so da waren und dann irgendwie so der Vorwurf im Raum stand, irgendwie so, oh, du fährst so oft nach Köln, du fährst so oft in die große Stadt irgendwie, um da deine Leute zu treffen, so nach dem Motto. Und da war sich ja auch was dran und gleichzeitig habe ich halt auch so gemerkt, dass das auch so diese Nachvollziehbarkeit so Grenzen hat. Also dass es auf der einen Seite diese Toleranz gibt, dass es diese Akzeptanz gibt, aber dass diese Angst, ich gehöre nicht mehr dazu, sobald ich mich geoutet habe, dass die schon insofern berechtigt war, dass nur weil ich akzeptiert werde, heißt das halt nicht, dass wir plötzlich mehr Berührungspunkte haben.
Ja.
Sondern im Gegenteil, dass es dann vielleicht sogar so ist, dass ich so sehr in meinem Leben ankomme, dass ich dann erst erkenne, wie anders dein Leben ist, im Gegensatz zu meinem.
Ja.
So, also, dass ich da schon bei manchen Freundschaften so gemerkt habe, okay, das geht jetzt irgendwie so auseinander. Nicht, weil die irgendwie intolerant waren oder weil ich irgendwie intolerant war, sondern weil nun jetzt wirklich offen lag, wo wir dann doch vielleicht unterschiedlich sind und wo ich mich nur zum Teil eben angegleicht habe, also wo ich maskiert habe auch in dem Moment, um dazu zu gehören.
Ja,
ne?
Total.
Das waren schon schmerzliche Erfahrungen irgendwie, weil du ja auch immer dir selber eingestehen musst, dass du dir da jahrelang was vorgemacht hast, nicht nur was deine eigene Sexualität angeht, sondern auch was die Berührungspunkte und Schnittmengen mit deinen vermeintlich besten Freunden ausmacht.
Konntest du das irgendwann ablegen? Also, dass du versucht hast, dich so anzugleichen oder so? Also, dass du komplett von Anfang an immer du sein konntest, so, ohne eine Angst davor, das so auszusprechen?
Ich habe das geglaubt. Also ich habe ziemlich schnell nach dem Outing auch, hatte ich so diesen sehr naiven Glauben, so, boah, jetzt bin ich ganz ich selbst und gehe raus in die Welt und das bin ich und so. Habe halt tatsächlich erst so in den letzten Jahren auch festgestellt, dass das eigentlich so ein Trugschluss war, beziehungsweise ich mich da auch selber einfach nur in eine andere Box gepackt habe. Also Coming Out rausgekommen bin, aber rein in die nächste Box, so nach dem Motto. Und gesagt habe so, ja, jetzt bin ich das und das und in der und der Kategorie sehe ich mich jetzt und da bin ich jetzt auch drin und so. Und dass ich jetzt in letzter Zeit auch einfach nochmal so gemerkt habe, wie tief dieses Trauma eigentlich sitzt. In einer Gesellschaft aufzuwachsen, wo das zumindest eben als sehr andersartig herausgestellt wird oder als etwas Exotisches oder so, wenn nicht sogar diskriminiert als etwas Ekelhaftes oder irgendwie Abnormales oder so.
Ja.
Und wie tief dieses Trauma eigentlich sitzt und wie früh man wahrscheinlich auch angefangen hat, diese Coping-Mechanismen sich anzueignen, in bestimmten Situationen zu maskieren und eine Maske zu tragen, um dazuzugehören irgendwie. Weil ich mir das auch ganz lange vorgeworfen habe, dass ich irgendwie nicht ganz ich selbst bin in Situationen, dass ich mich irgendwie verstelle oder so und habe mich immer so eitel geschimpft. Ne? Hab so gedacht, boah, warum tust du so, als wärst du anders irgendwie so warum willst du die ganze Zeit dich so schmücken oder dich so anders geben, als du eigentlich bist? Und habe mir das selber auch immer so vorgeworfen, bis ich jetzt, wie gesagt, erst vor einiger Zeit für mich wirklich festgestellt habe, manche Masken tragen wir halt nicht aus Eitelkeit, sondern als Überlebensstrategie.
Ja.
Weil die Angst, die Zugehörigkeit zum eigenen Stamm, zur eigenen Gruppe zu verlieren, das ist was ganz Ursprüngliches, wo der Körper wirklich denkt, ich sterbe, wenn ich nicht mehr dazu gehöre. Und dass da Programme angehen, wie gesagt, die Traumabewältigung sind.
Wir sind soziale Wesen am Ende des Tages.
Voll.
Und ich glaube, da kann sich auch niemand frei von sprechen, dass man ja im ersten Moment auch gefallen will oder genau dazugehören will oder nicht besonders hervorstechen in irgendeinem Sinne. Also manchmal will man ja einfach ein Teil des Ganzen sein. So.
Ja, ja. Sich so einfügen.
Total. Oder dass es so thematisiert wird, dass es so ist. Selbst wenn man dann dazugehört, auch in einer Andersartigkeit, aber dass man es immer erläutern muss oder immer thematisiert werden muss. Und ich glaube, da ist halt oft doch dann in manchen Situationen der einfachere Weg, so zu tun, als wäre es nicht so. Und das ist schon krass irgendwie.
Also weil ich auch merke, dass das auch in ganz anderen Situationen, wo es wirklich gar nicht meine Sexualität geht oder die Leute, mit denen ich abhänge oder so, so in ganz anderen Situationen, dass ich selbst da quasi dieses People-Pleasing betrieben habe, diese Maske aufgesetzt habe, weil es einfacher ist oder weil ich daran gewöhnt war, okay, Gefahrensituation, dann geht mein Programm an.
Ich finde, man hat manchmal so Momente, wo man im Nachhinein denkt so, what the fuck, warum habe ich das so gesagt oder gemacht oder warum habe ich mich so verhalten? Und man merkt einfach extrem, das sind so Übersprungshandlungen, die man dann in einer Situation so ganz schnell überwirft, damit man nicht auffällt oder damit es nicht irgendwie, keine Ahnung, damit man der Situation sich einfach anpasst und das wie so ein Chamäleon, das einfach gar nicht checkt, was es gerade macht, sondern einfach nur die Farbe wechselt.
Voll. Ja. Und das ist ja auch wirklich manchmal so, dann liegt man so nachts im Bett.
Und denkt sich so.
Und dann kommen plötzlich so diese, boah, was habe ich da heute eigentlich gesagt oder gemacht? Dass man so nach der Situation sich dem oft dann doch bewusst wird. Aber dass in der Situation das wirklich wie so ein Programm einfach abläuft, weil sich das ja auch so der Körper gemerkt hat, dann sind wir sicher, ne? Wenn wir das so und so handhaben irgendwie.
Ich finde es manchmal so, wenn ich dich auch höre, so wenn du das erzählst, dann wünsche ich mir manchmal so sehr, dass ich das noch besser könnte. noch besser aushalten könnte, dass ich noch offener damit umgehen würde. Weil ich habe mir jetzt auch im Vorhinein, als wir heute Vormittag gesagt haben, wir reden heute darüber, war ich kurz ein bisschen aufgeregt, weil es für mich jetzt nochmal wie ein Outing irgendwo ist.
Voll.
Findest du auch? Ja,
ja, ist ja. Es auch, ist es auch.
Weil jetzt,
auch was wir ja eben gesagt haben, dass wir noch nie so in der Form miteinander darüber gesprochen haben, weil es so gegeben war.
Ja.
Aber dass, wenn wir jetzt quasi im Rahmen dieses Podcasts dieses Thema nochmal auf den Tisch holen, dass das auch immer nochmal natürlich irgendwie Teil davon ist,
total.
Unsere Geschichte damit und
ja.
So.
Und jetzt ist es einfach dann so einmal in einem Schwung gesagt an viele, die das dann jetzt hören. Und das hat mich irgendwie auch aufgeregt werden lassen, weil ich dann auch wieder gemerkt habe, dass ich dem Thema doch auch in manchen Kreisen einfach irgendwie aus dem Weg gehe. Ich ärgere mich darüber. Ich ärgere mich in vielerlei Hinsichten darüber. Erstmal, weil ich nicht zu mir selbst stehe in dem Moment und das ärgert mich sowieso. Und dann aber auch, weil ich so für eine Offenheit plädiere und Sichtbarkeit schaffen möchte und so. Und mich zu verleugnen in dem Moment bedeutet ja auch, andere Leute zu verleugnen, die sich genauso fühlen. Ich verstecke mich dann immer hinter diesem, in mir steckt ja auch ein heterosexueller Anteil, dahinter verstecke ich mich. Und das finde ich ganz schlimm, dass ich mich dahinter verstecke, weil das ist so, ich finde es manchmal so ein bisschen weicheilmäßig, weißt du? Und warum? Weil ich diese Verletztheit nicht empfinden möchte oder weil ich mich nicht nochmal rechtfertigen will.
Emma, das ist genau dieses, was ich da auch meinte mit so, dass das so Coping-Mechanismen sind. Die darf man sich ja nicht vorwerfen.
Naja,
so,
total.
Ne?
Ich weiß.
Ich verstehe total diesen Aspekt, weil mir geht es da auch so, dass ich, ne, wie gesagt, mir das ganz lange mit einer ganz schlimmen Art mit mir selber zu reden vorgeworfen habe, wie gesagt, dieses Maskieren, dass das irgendwie eitel sei oder sowas, während ich jetzt erst so für mich feststelle, oh Gott, das ist eine Bewältigungsstrategie gewesen.
Auf jeden Fall.
Und dass wir auch jetzt noch quasi in einem Prozess sind, wo wir auch immer nur so weit gehen können, wie wir gehen können irgendwie und das gut genug sein lassen müssen.
Auf jeden Fall.
Weil, also ich kann das, wie gesagt, total nachvollziehen und deshalb hatte ich auch so eine gewisse Schwere vor dieser Folge empfunden, weil man dann auch immer das Gefühl hat, das betrifft ja nicht nur mich. Und das ist auch sowas, was ich so, so schön finde an unserer queeren Community, sage ich mal, dass man so füreinander einsteht und auch irgendwie rechts und links guckt und irgendwie sagt so, wer wird gerade auch irgendwie so benachteiligt oder sogar angefeindet oder so und inwiefern will ich dafür auch Sprachrohr sein oder will ich dafür auch einstehen, dass das eben nicht mehr so ist, dass wir uns so füreinander einsetzen quasi.
Total.
Das ist dann wieder so das Thema Selbstanspruch, wie weit das denn gehen muss.
Ja.
Ich finde, da muss man auch immer sein Energielevel im Blick haben und dann muss man auch nicht jeden Kampf kämpfen.
Genau, es kommt auch immer auf den Kontext so krass an. So,
total.
Weil ich entschuldige das manchmal so ein bisschen damit, aber ich finde es auch, du gehst ja auch nicht zu jedem und sagst, ich bin heterosexuell. Hat auch niemand nachgefragt. Weißt
voll,
du? Weißt
voll.
Du, hat niemand nachgefragt, will niemand wissen. So, ist in der Situation überhaupt nicht angebracht. Und deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn man es nicht, wenn man sich nicht jedes Mal outet in einem neuen Kontext. Aber natürlich in manchen Kontexten wird es irgendwie thematisiert und dann nicht für sich einzustehen, ist auch nochmal was anderes irgendwie, ne? Auch für sich und nicht, also ist auch wichtig für sich selbst so zu sagen, so hey, nee, das bin ich und das ist auch voll fein. Aber genau, man muss nicht jeden Kampf kämpfen und ja.
Und ich glaube, also diese Folge wird ja wahrscheinlich auch so um die Pride Zeit auch irgendwie rauskommen.
Happy Pride.
Genau, Happy Pride erstmal an dieser Stelle. Da finde ich auch total wichtig. Ich habe da auch immer mal so Kommentare gekriegt, auch auf Social Media und so weiter, aus ganz feindseligen Bubbles auch. Und da finde ich auch interessant, dass die Leute sich auch mit diesem Argument bewaffnen, mit diesem, was wir jetzt auch uns so, sag ich mal, so erlauben. Dieses, man muss sich doch nicht überall outen und wofür braucht es das Outing denn überhaupt und so. So nach dem Motto, warum müsst ihr denn so laut sein? Ihr habt doch hier so viele Rechte, jetzt ist doch mal gut, so nach dem Motto. Oder in anderen Ländern geht es Leuten viel schlechter, auch mit dem Thema, warum müsst ihr denn jetzt hier so laut sein und so weiter. Und das finde ich ist so unglaublich kurz gedacht. Weil das ist einfach, also wir wollen ja auch, dass das kein großes Thema mehr ist, im Sinne von, dass das so normal ist, dass wir uns nicht mehr outen müssen aktiv oder dass wir uns irgendwie besonders in Anführungsstrichen gesellschaftlich hervorheben müssen. Aber es geht hier ja auch einfach um das Einfordern von Rechten, gerade auch für Leute in anderen Ländern aus unserer Community.
Ja, 100% das. Auch immer noch Gesetzgebungen, die auch immer noch nicht zu 100% dementsprechend, wie sie sollten, auch hier nicht. Auch so, es ist immer noch ganz oft einfach Diskriminierung hier. Es ist immer noch kein offenes Thema. Also nee. Leute trauen sich immer noch nicht, das zu sagen in ihren Familienkreisen, in ihren Umfeldern, auf der Arbeit. Es kann immer noch nicht offen gelebt werden an allen Stellen.
Ja.
Also ich hatte letztens eine ganz, ganz schlimme Situation zum Beispiel. Gut, dass die mir auch zum Beispiel gar nicht aufgefallen ist, aber es ist zum Beispiel auch sowas. Da war ich aus und habe abends geknutscht auf der Straße und dann kam ein Typ. Ich habe mit einer Frau geknutscht vor einer Bar. Das ist eine ganz normale Szenerie, finde ich, an einem Samstagabend. Und da kam ein Typ und hat sich vor uns gestellt und uns die ganze Zeit angeschaut. Und ich habe es erst nicht so richtig gepeilt und dann meinte die Frau auch so, sag mal, kannst du bitte gehen? Und er hat sich dann hingesetzt auf dem Fensterbrett und hat uns die ganze Zeit dabei zugeschaut. Und sowas sind so Situationen, wo ich so denke, nein, es ist einfach nicht, da stehen zwei Frauen, die knutschen wie ein heterosexuelles Paar zwei Straßen weiter und vor denen würde sich nie jemand hinstellen und sich das anschauen. Also
ja,
das ist
voll.
So, deswegen ist es so wichtig, dass es diesen Pride-Monat gibt, dass Leute auf die Straße gehen, dass sich dafür eingesetzt wird, dass Leute laut sind und das thematisieren und Tabus brechen und so. Ich werde da richtig enthusiastisch, aber weil es so wichtig ist, noch immer.
Voll.
Und bis es nicht 100% so ist, muss man auch mal laut sein. Und das ist bei so vielen Themen so. Das ist beim Rechtsruck so, das ist beim Feminismus so. Wenn wir jetzt einfach aufhören, was zu sagen, davon wird es nicht besser. Und wir sind an keinem Punkt, wo es gut ist. Also,
voll.
Und das ist einfach so, so wichtig.
Boah, Emma, ja. Ich will das gerade tausendfach unterstreichen, was du da gesagt hast, weil ich finde es auch ganz wichtig, dass du gerade auch nochmal zum Beispiel Feminismus erwähnt hast und so weiter, weil ich finde auch gerade die Situation, die du geschildert hast, ich finde, das hat auch wieder nochmal was so mit so einer Misogynie zu tun.
Ja, total.
Dass der Mann sich das quasi in dem Moment auch rausnimmt,
ja.
Was so eine ganz, finde ich auch eine ganz seltsame patriarchale Kackscheiße
ist. Extrem ekelhaft, ja. Das ist auf ganz vielen Ebenen. Ich habe es gerade ganz kurz komisch gedroppt,
so
aber es ist auf vielen Ebenen ganz furchtbar. Ja,
ja, aber ich finde, es ist ein super Beispiel für viele Arten auch, auf die noch nach wie vor Diskriminierung stattfindet. Wie gesagt, ich finde das total erschreckend, gerade wenn ich dann so zum Beispiel meine Kommentare lese oder Kommentare bekomme, zum Beispiel um den Pride-Monat herum, wo ich dann auch so merke, so, oh, ich bin schon in einer ganz schönen privilegierten Situation oder auch in einer ganz toleranten, in einem ganz toleranten Umfeld unterwegs, dass mir das so im Face-to-Face-Kontakt gar nicht so bewusst wird, was da draußen eigentlich noch so los ist. Und mit da draußen meine ich jetzt nicht in Russland oder in Arabien oder was weiß ich wo, sondern im Dorf nebenan.
Ja, total.
Oder ein paar Straßen weiter womöglich.
Ja.
Ist es leider nach wie vor so.
Ja. Ach, ich habe Freundinnen in der Schulzeit gehabt, die sich geoutet haben, wo die Familien durchgedreht sind, wo es nicht ging. So. Und selbst da, also an den Stellen auch. Also es ist einfach so nah an uns allen immer noch. Da gibt es für mich auch gar keine Debatte. Gibt für mich überhaupt gar kein Gegenargument zu sagen, es wäre jetzt genug oder so. Gibt es einfach. Nein, ist nicht genug.
Voll.
Ja. Haltet es aus, so wie bei allem anderen auch. Und es ist wichtig so. Und wenn, also das ist Sichtbarkeit und das muss geschaffen werden. Also auf allen Ebenen einfach.
Und was ich mich eben noch gefragt habe, Emma, was hat dir denn geholfen, dich zu outen oder auch so zu akzeptieren, wie du bist. Gerade für jemanden, der vielleicht irgendwie sagt oder die vielleicht irgendwie sagt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich vielleicht doch aufs andere Geschlecht, aufs gleiche Geschlecht stehe. Ich habe vielleicht doch das Gefühl, dass ich vielleicht nicht im richtigen Körper aktuell bin oder so. Also, dass es da sicher viele Leute auch da draußen gibt, die vielleicht auch solche Gefühle haben und nicht genau wissen so, oder sich vielleicht auch mutlos fühlen. Von daher, was hat dir geholfen?
Also ich glaube, es klingt jetzt ganz banal, aber zu sprechen hat mir extrem geholfen, weil ich glaube, das, was sich bei mir am Anfang so aufgestaut hat und warum ich mich auch recht spät geoutet habe, dafür, dass ich es sehr früh gemerkt habe, ist einfach, weil ich mit niemandem drüber gesprochen habe. Und ich glaube, vielleicht gibt es irgendjemand in eurem Umkreis oder in eurem Umfeld, mit dem ihr euch irgendwie anvertrauen könnt oder so, wenn ihr euch überhaupt nicht damit rausgegangen seid und wenn ihr euch auch selbst irgendwie unsicher seid, dann vielleicht könnt ihr irgendwo jemanden finden, mit dem ihr das thematisieren könnt. Also das hat mir extrem geholfen. Bei meinem Outing selbst hat mir auch sehr meine Partnerin geholfen, also dass das greifbarer war. Also es ist ein komischer, also kein richtiger Tipp, aber mir hat es damals sehr geholfen.
Naja, wir erzählen ja auch so unsere Personal Story, total. Von daher, wir können ja auch nicht also, zum Beispiel für eine transidente Person jetzt auch nicht so richtig sprechen.
Ja, weil das war für mich damals so ein bisschen, ich habe mit 17 auch mal, oder mit 16 meine Freundin damals kennengelernt, mit der ich lang befreundet war und wir sind uns dann irgendwann näher gekommen und haben uns verliebt und mir hat es geholfen, sagen zu können, ich liebe diese Frau, das ist meine Freundin. Und das so ein bisschen greifbarer zu machen, weil ich gemerkt habe, das können Leute dann vielleicht auch eher verstehen, was ich damit meine oder sehen, was ich leben möchte. Das ist kein Tipp, aber es hat mir an der Stelle geholfen, weil man kann jetzt nicht sich irgendjemanden suchen und wenn man damit raus muss, muss man damit raus, dann kann man auch nicht warten, bis es greifbar ist oder so. Soll man auch gar nicht. Also geht damit raus, sobald ihr das Bedürfnis habt und das loswerden wollt, das ist ganz wichtig. Aber das hat mir damals super viel Kraft gegeben, dass jemand neben mir ist, der dasselbe auch durchmacht oder so. Und jetzt muss ich sagen, ist es oft, was mir hilft, das mit Stolz auch zu betrachten. Es klingt total cheesy und es gelingt mir auch nicht an allen Tagen. Manchmal denke ich mir auch so, cool. Ich finde es cool.
Boah, weil ich sehe das halt auch so, ja, gerade wenn man jetzt so auch so aus diesen traumatischen Erfahrungen auch irgendwie so langsam sich rausarbeitet und irgendwie auch so merkt, so wie gestärkt man irgendwie jetzt auch so da rausgehen kann, wenn man sich dieses Trauma anguckt und irgendwie sagt, so, da musste ganz viel Heilung stattfinden oder so und so, aber die hat mich halt auch stärker gemacht. Ich finde, dann kann man auch gar nicht anders als stolz darauf zu sein oder stolz auch auf dieses innere Kind vielleicht auch zu sein, was sich schon immer irgendwie anders gefühlt hat, aber nie so richtig die Werkzeuge hatte, wie es jetzt damit umgeht, auch in einer Gesellschaft, wo es einfach dazugehören möchte.
Ja.
Ne?
Ja.
Ich fand es jetzt spannend, weil du hast diesen Beziehungsaspekt ja jetzt auch so hervorgehoben, dass es irgendwie mit jemandem sprechen, sich jemandem anvertrauen. Und auch wenn es da im direkten Umfeld niemanden gibt, gibt es auch Kontaktstellen. Total. Also das hier mal an der Stelle sei auch mal gesagt.
Können wir auch in die Shownotes mal packen.
Voll, da suchen wir auf jeden Fall mal gute Kontakte raus.
Gibt auch in ganz vielen Städten, auch weil wir jetzt so von Community sprechen und so, weil es vielleicht für Leute nicht so richtig greifbar ist. Zum Beispiel in Köln gibt es ganz super cool und eine ganz tolle Einrichtung, das Anyway. Also eine queere Zusammentreffstelle für junge Leute, die mit anderen Leuten, die das was Ähnliches erleben und so sprechen können, sich austauschen können, coole Sachen machen zusammen und so. Und das gibt es in ganz vielen großen Städten, also
voll.
Und das vielleicht auch als Tipp irgendwie.
Genau, als Tipp und auch, dass man da wissen darf, dass das ein geschützter Raum ist.
Ja,
also dass auch wenn man quasi sich unsicher ist, ne, heißt das nicht, dass wenn man da hingeht, dass dann irgendwie das eigene Leben sich direkt um 180 Grad dreht, sondern man darf da wirklich einfach hingehen und sich denen anvertrauen und es bleibt in dem geschützten Raum.
Genau.
Und da braucht man keine Sorge haben, gerade bei diesen öffentlichen, seriösen Anlaufstellen irgendwie.
Diese Wege sind auch alle so individuell. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu betonen. So. Jeder Mensch ist da auch einfach anders, wie viel Zeit man für was braucht und inwiefern man in diese Szene auch eintauchen möchte oder nicht. Oder inwiefern das dein Thema ist oder das der anderen. Ja.
Ich wollte darauf nämlich gerade auch hinaus, weil du jetzt den Beziehungsaspekt angesprochen hast, dieses sich jemandem anvertrauen. Weil ich finde, es gibt ja dann auch immer so einen Schritt davor.
Ja.
Der war bei mir zum Beispiel sehr viel entscheidender tatsächlich. Und das ist diese Auseinandersetzung mit sich selbst. Dass so, ich habe halt schon immer geschrieben, habe so introspektiv quasi mit mir irgendwie gearbeitet und für mich war ganz wichtig vorher so für mich auch einfach so ein bisschen Recherche zu betreiben tatsächlich, mich mit dem Thema so ein bisschen auseinanderzusetzen. Das klingt total banal, aber für mich war total wichtig zum Beispiel, das war in der Soap Verbotene Liebe, gab es so einen Charakter, gespielt von Joe Weil. Ja.
Ich liebe alles daran jetzt schon.
Der ne, offen homosexuell in dieser Staffel, also in dieser Serie war. Und da wurde halt eine schwule Liebesgeschichte erzählt. Und das eben nicht auf so eine Bully-Herbig-Art und Weise, so anders und exotisch, und sondern das war jemand, mit dem ich mich identifizieren konnte. Das war jemand, wo ich das Gefühl hatte, der ist so ein bisschen mehr wie ich, ja. Aber eben homosexuell, geht offen damit um, lebt das und so weiter. Am Ende des Tages ist es in Anführungsstrichen nur ein geschriebener Charakter in einer Soap, ja. Aber am Ende des Tages war das so wichtig für mich, diese Sichtbarkeit zu erleben und zu erfahren, es gibt auch noch rechts und links etwas.
Ja. So. Ja, total.
Und wie gesagt, eben nicht nur diesen einen Stereotyp, der ja von den Medien ganz oft irgendwie so gepusht wurde bis zu diesem Zeitpunkt. Und da, wie gesagt, einfach mal Repräsentanz zu erfahren und zu erleben, da gibt es jemanden wie mich, der lebt, was ich leben will. Mhm. Und in dem Fall war es ja sogar fiktiv.
Ja.
Aber allein das hat mich so krass bestärkt, zu sagen, hey, vielleicht ist auch ein Leben außerhalb meiner aktuellen Bubble möglich, in dem ich sein kann, wie ich eben bin.
Und das gibt es auf jeden Fall. Also auch wenn ihr euch vielleicht manchmal allein damit fühlt, das gibt es. Das wird überall immer gelebt. Also Und es das ist so schön, wenn man es leben kann. Deswegen ist
es gibt
das
da
Beste
draußen,
auf der Welt.
Es gibt da draußen Leute, die ein Leben, wie du es gerne leben möchtest. Ich kann total verstehen, wenn man sich super allein fühlt aktuell, wenn man diese Leute eben noch nicht gefunden hat. Aber was total hilft, ist wirklich zu wissen, diese Leute gibt es da draußen und ich werde Wege finden, die vielleicht auch zu finden. Und ich glaube, da ist es auch jetzt zum Beispiel ein ganz anderer Zeitgeist als zu dem Zeitpunkt, als ich mich zum Beispiel geoutet habe. Da gab es das Internet auch schon, aber nicht in der Form wie jetzt. Ja. Also wo ich so denke, es gibt die Möglichkeiten, dich zu vernetzen mit Leuten, die vielleicht dein Schicksal teilen beziehungsweise durchgemacht haben, was du aktuell durchmachst. Ja. Und da ist es auch manchmal hilfreich, jemanden zu finden, der nur ein, zwei Schritte weiter ist als man selber. Und das kann schon ultra inspirierend und erhebend und ermutigend sein.
Total. Alleine, dass man also irgendwie sieht, was es gibt und was gelebt wird. Weißt du, so, ich denke gerade, also ist jetzt auch noch mal ein ganz anderes Thema. Ich denke auch gerade an queere Pornos oder so. Also auch einfach zu sehen, dass was es gibt und so. Und ob einen das anspricht oder nicht. Also es klingt total banal gerade oder
so. Nee, aber ganz ehrlich, so habe ich
das Internet
auch herrlich.
Ja, total. Ja,
also
ja, voll.
Es brauchte die Pornos.
Ja. Und es ist
die ich heimlich auf dem Familien-PC geguckt habe mit, weiß ich nicht.
Furchtbar, dass man immer so einen Familien-PC hatte.
Oder
13
oder
total.
So.
Ja.
Und dann Profi werden in Suchverlauf löschen. aber genau, das natürlich auch voll der wichtige Aspekt ist, gerade bei diesem Aspekt der Sexualität und den eigenen Neigungen und so weiter. Gleichwohl ist natürlich nicht alles realitätsgetreu, man so auf Pornoseiten findet. Aber ich sag mal so, ob man jetzt so mehr die eine Person anguckt oder mehr die andere Person anguckt zum Beispiel, findet man dann da schon
Und raus. Es gibt auch, wir können vielleicht auch mal ein paar Sachen raussuchen.
Empfehlen wir gerade Leuten, Pornos zu gucken?
Ja, es gibt mittlerweile wirklich coole, auch feministische Pornoseiten und sowas zum Beispiel, wo es alles sehr echt ist und sehr also normal und nah am Leben. Und vielleicht finden wir irgendwas Cooles, was wir nochmal reinpacken können in die Shownotes, was nicht gesperrt wird.
Ja.
Und ich musste auch gerade irgendwie denken, weil du meintest Serien, da habe ich, also kann ich auch wieder nur Shoutout an meine Family machen irgendwie. Aber ich glaube, das hatte ich zum Beispiel extrem mit den Freundeskreisen meiner Eltern, weil viele homosexuell waren, in Beziehungen, in Ehen oder eingetragenen Partnerschaften damals noch, die ich immer als regulär wahrgenommen habe, weil ich als Kind immer damit großgezogen worden bin. Zum Beispiel mein Patenonkel, der wie für mich wie ein Ziehvater irgendwo ist, der auch immer das ganz offen gelebt hat, immer in Partnerschaften war. Das war für mich so. Also das hat, glaube ich, unbewusst ganz viel mir gemacht, weil es für mich ganz normal war. Und ich glaube, wenn wir da irgendwie so hinkommen, dass zum Beispiel auch Kinderbücher oder so oder Kinderserien und diese anderen Familienkonzepte oder so auch einfach thematisieren, dann ist es nicht so krass viel Arbeit im Nachhinein, wenn es von Anfang an eine offene Welt skizziert wird, in der alles gelebt werden kann, was gelebt werden darf und soll und wird.
Und muss ja noch nicht mal thematisiert werden, sondern einfach repräsentiert.
Repräsentiert, gar nicht thematisiert.
Dass es einfach nur vorkommt.
Nein, nein.
Einfach nur vorkommt.
Und das meine ich mit, das kam mir so ganz regulär vor, weil es gar nicht, das wird nie thematisiert. Das ist einfach eine ganz normale Beziehung gewesen, so wie meine Patentante einen Mann hatte. Voll. Also es war,
das
also,
ist genau mit dieser Selbstverständlichkeit auch, keine Ahnung, in Kinderbüchern, Serien oder was auch immer vorkommen darf, glaube ich, ist auch so wichtig.
Ja.
Wie gesagt, weil Sichtbarkeit war für mich zum Beispiel auch ein maximaler Schlüssel.
Vielleicht können wir noch ein paar coole queere Filme oder sowas noch mit in die Shownotes packen. Finde ich auch
ja,
auch cool.
Irgendwie mir fallen so viele Sachen ein, die irgendwie, ich sehe gerade die Shownotes schon mega lange werden. aber genau, vielleicht können wir da irgendwie so ein kleines Sammelbecken schaffen.
Und
vielleicht hinter einem Link oder so.
Ja, und vielleicht haben unsere HörerInnen ja auch irgendwas, was noch ein cooler Tipp ist oder so.
Genau, wenn ihr da Tipps habt für vielleicht auch sehr diverse, bunte Verlage und da machen wir gerne einen Shoutout.
Ja.
Das könnt ihr vielleicht auch mal uns schreiben oder so, weil ich fände das auch total spannend, weil ich jetzt in der Folge gemerkt habe, dass dieses Thema Geschlechterrollen und dieses binäre Geschlechtersystem und so weiter und eben daraus folgend auch das Thema Gendern und so weiter, dass das natürlich auch was ist, was irgendwie spannend wäre. Und wenn euch das auch interessiert, schreibt uns das auf jeden Fall mal.
Ja,
dann machen
gern.
Wir da vielleicht mal einen Follow-up zu. Ja, Emma, dann würde ich sagen, was machen wir nach dieser Folge noch? Ob wir wohl noch Pride feiern?
Ja, warum nicht? Kann
warum
man nie
nicht?
Genug machen, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen.
Wir können auch wie alle großen Firmen gerade einfach noch so ein paar Pride-Flaggen auf unseren Cover machen. Seid einfach ganz lieb zueinander. Und
total.
Hört auf euch und auf die anderen. Ich
genau,
glaub, das
und
ist
vor allem
wichtig.
Seid auch lieb zu euch selbst.
Zu euch, euch selbst und zu den anderen. Ja.
Ja. Liebe ist Liebe.
Ja.
Ne?
So ist das.
Also, Emma, ich freue mich auf nächste
ich
Woche.
Ich auch. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ja, bleibt nur noch zu sagen, danke, dass auch du bei dieser Folge mit dabei warst. Und auch wenn Emmas und mein Gespräch hier zu einem Ende gekommen ist, denken wir unsere Themen aus den Folgen natürlich immer irgendwie weiter. Und das am liebsten mit dir zusammen. Daher, falls das noch nicht geschehen ist, abonniere jetzt Vorwärtsfallen auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens, damit du die nächste Folge nicht verpasst und connecte dich auch gern mit uns persönlich. Folge dazu gleich beim nächsten Griff zum Smartphone Emma und mir auf unseren Social-Media-Accounts, die findest du auch in den Shownotes, und auch dem Profil von Vorwärtsfallen. Dort teilen wir nämlich immer wieder Zusatzmaterial zu unseren Themen, die dich auf deinem Weg weiterbringen sollen. Spannende Reflexionsfragen, Buchtipps, Filmtipps und vieles mehr. Außerdem kannst du dich dort direkt mit uns und der Vorwärtsfallen-Community austauschen, uns Feedback dalassen und uns vor allem von deinen ganz eigenen Erfahrungen mit den Themen von heute zum Beispiel erzählen. Also, tausend Dank nochmal für dein Mithören, Mitfühlen und Mitdenken. Und wenn du den Podcast an sich unterstützen möchtest, schick ihn Freunden und Familie. Und was uns besonders hilft, ist auch, wenn du direkt nach dieser Folge hier dir 2 Minuten Zeit nimmst, um den Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. So entdecken mehr Menschen unsere Themen und das bedeutet eben auch mehr Vielfalt, mehr kreieren, vorwärts fallen und auch gemeinsam wieder aufstehen. Also in diesem Sinne, wir freuen uns von dir zu lesen und wir hören uns in der nächsten Folge.